Viele, die Ältesten, kennen das Lied noch. Die Jüngeren wahrscheinlich nicht so, aber ist auf jeden Fall ein nettes Lied, heißt der Gammler. Und spricht von Jesus, der eigentlich die Gegend zog. Er ist aber nicht allein gewesen. Und um das geht's heute. Ich möchte am Anfang noch kurz was zu mir sagen. Es ist ungefähr ein Jahr her. Da habe ich meine letzte Predigt gehalten. Die war ein bisschen desolat. Ich hatte in der Nacht vorher einen Schlaganfall. Und der ging aufs Sprachsystem. Ich konnte also keinen richtigen Satz mehr bilden. Es waren die ersten zwei, drei Worte waren da und dann war ein schwarzes Loch da. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass es sowas gibt. Aber es kommt ganz einfach so. Es hat sich auch nicht angedeutet oder irgendwie durch Schmerzen spürbar gemacht. Es war alles einfach von heute auf morgen, von jetzt auf gleich war es einfach da. Und das war der Grund, warum ich weiter keine Predigt halten habe und warum auch die letzte Predigt etwas schwierig war. Nennen wir es mal so. Wer da war, der weiß es noch. Es ist zum Glück nicht im Internet. Auf jeden Fall, es hat sich einiges geändert. Man sieht es zum Beispiel bei mir, ich schaue ein bisschen intelligenter aus mit Brille. Ich hoffe es wenigstens. Kommt drauf an, was ich jetzt sage. Ja, ich möchte auf jeden Fall über die Jünger sprechen. Jünger ist eigentlich ein Wort, das heißt sowas mit Jung und sowas. Was soll das überhaupt sein? Aus dem Althochdeutschen Jungiro heißt es eigentlich, das heißt Lehrling oder Schüler. Und das ist eine typische Wortschöpfung von Luther, der die Bibel übersetzt hat, der das gestaltet hat, dieses Wort Jünger, kommt also von ihm und bedeutet nichts anderes als Schüler. Also wenn die Bibel, gerade die deutsche Bibel, von Jüngern spricht, spricht sie immer von Lehrling, was anderem nicht. Einer, der lernen muss, einer, der in der Lehre steht, der dementsprechend ausgebildet wird. Und die Jünger, das sind eigentlich Menschen, die an Gottes Zeugnis und Gesetz festhalten. Das sind Leute, die angesprochen worden sind durch das Wort Gottes und die auf das Reden des Herrn hören und ihm gehorchen. Und die Voraussetzung für Jüngerschaft ist eine bedingungslose und uneingeschränkte Hingabe an den Lehrer, an die Lehre. Das klingt alles ziemlich theoretisch. Jesus hat es mal ziemlich krass gesagt. In Matthäus steht zum Beispiel Matthäus 10, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das ist ein ganz schöner Anspruch. Und Lukas bringt es noch krasser. Da steht dran, Lukas 14, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und sein Weib und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Also nun jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Was ist das für ein Anspruch? Den kann doch keiner irgendwie gerecht werden. Das ist eine Sache, die überfordert uns von vornherein. Aber es wird ja nicht, er meint ja nicht, dass wir meinen Vater und Mutter hassen müssen, sondern dass wir Prioritäten setzen. Was ist unsere Priorität Nummer eins? Wenn ich sage, wenn es hart auf hart kommt, dann ist die Familie das Erste. Dann ist mein Geld das Erste. Dann ist mein Auto das Erste. Es geht um Prioritäten setzen. Es geht darum, etwas auf den Nummer 1 Platz meines Lebens zu stellen. Und da will Jesus hin. Und er hat gesagt, es gibt keine Jüngerschaft, wenn du das nicht machst. Wenn du irgendwas anderes hast, das höher steht als ich, wird Jüngerschaft niemals möglich sein. Und auch unsere Jünger, um die es heute geht, die Jünger aus der Bibel, Die sind eigentlich die, die haben alles aufgegeben, die haben alles weggetan und haben sich rein auf Jesus konzentriert. Nicht nur Jesus hatte Jünger. Auch von Johannes dem Täufer wissen wir, dass es Jünger gab. Es gab also Leute, die ihm seiner Lehre zugestimmt haben, die er ausgebildet hat, die er gelehrt hat. Es war hauptsächlich ein Fasten und Beten bei Johannes dem Täufer und natürlich die Taufe. Es gab auch bei den Pharisäern Jünger, spricht die Bibel davon. Es hat also Leute gegeben, denen waren die Lehrer. Und sie sind eigentlich in die Lehre gegangen, bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten, bei denen, die eigentlich sich auf Gottes Seite stellen wollten, die eigentlich die Lehre und auch die ganzen Gesetze Mose einhalten wollten. Es war nichts Schlechtes, es war nichts Verwerfliches dran. Es war eigentlich gut. Und die Jünger waren nicht nur die 12 Auserwählten, zu denen wir noch kommen, sondern schon vorher sprach er von Jüngern. So steht in Markus 2, Vers 7, und er entwich mit seinen Jüngern an den See und es folgte ihm eine große Menge von Galiläa und von Judäa. Das heißt, es gab schon vorher eine große Anzahl von Leuten, die ihm nachgefolgt sind, in Jüngerschaft, die also von ihm lernen wollten, die gesagt haben, das interessiert mich, das ist eine Sache, die mich anspricht, ich möchte mehr wissen. Also Nachfolger und Gläubige der Lehre von Jesus. Es ist nicht bekannt, ob alle immer unterwegs waren mit ihm. Die Bibel spricht von einer großen Menge. Die Bibel spricht stellenweise von bestimmten Zahlen. Zum Beispiel die Speisung der 5000. Das sind nach dem damaligen Verständnis so die Männer gemeint. Nichts gegen die Frauen, das war halt so. Das heißt also, es waren eigentlich wesentlich mehr. Es waren ja Frauen auch da. Und in der Jüngerschaft, so wie es ausgesagt wird, als Jünger, wenn man das als Schüler ansieht, dann sind Frauen immer mit dabei. Es gab auch Frauen, die namentlich erwähnt werden in der Bibel als Jünger, zum Beispiel Maria und Martha, zum Beispiel eine Maria Magdalena, eine Susanna, eine Lydia, eine Tabitha. Es sind also Frauen nicht ausgenommen von dem Ganzen. Aber der Hauptaugenmerk lag eben auf das Männliche. In Lukas 10 benennt er als Evangelist, als Einziger, eine Menge von 70 bis 72 Jünger, die Jesus aussendet, die er wegschickt, die er dementsprechend eine Aufgabe gibt, predige, lass dich dementsprechend mit den Leuten ein, geht in verschiedene Richtungen und kommt nach einer bestimmten Zeit wieder zurück. Fakt ist also, dass er die mindestens einmal aussandte, nicht nur die 12 Jünger, sondern wesentlich mehr, dass es auch eine größere Gruppe gab, dass es nicht die 12 alten, wie kennen wir es von den Bildern, so mit fettem Vollbart, irgendwo alte Männer, die so im Stock mit ihm zusammen unterwegs waren. So diesen Vorstellungen hat man. Das war nicht so. Die Männer waren ungefähr in seinem Alter, kann man davon ausgehen, so von Mitte 20 bis Mitte 30. Also es waren keine alten Männer am Stock oder sowas. Und ob sie alle einen Vollbart hatten, wir wissen es nicht. Ist es auch nicht wichtig. Es wird halt in der Kunst oft so dargestellt. Sie sollen also Erfahrung mit dem Zeugen machen. Sie sollen Erfahrungen als Zeugen machen. Und er hat selber sie ausgesandt. In Lukas 22 zum Beispiel steht, und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte, ohne Goldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je einen Mangel gehabt? Und sie sprachen, nein, keinen. Es stand also unter einem bestimmten Segen, unter dem Segen Gottes. Dass er sie aussandte, nicht einfach, was weiß ich, Butter bei den Fischen, dementsprechend, ihr wird schlechter durchschlagen, sondern er hat gewusst und er hat auch einen Plan gehabt, dass die durchkommen, dass ihnen Gutes widerfährt, dass sie angenommen werden. Das war auch eine Art Lehre, die sie einfach durchgehen mussten in der Zeit. Es hat mit zur Ausbildung gehört, hat mit zum Schülersein gehört. Es ist nichts anderes als die Schüler Jesu. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut, wenn wir vorher die Schulsegnung, die Schülersegnung hatten, dass wir eigentlich jetzt hier das Gleiche haben. Wir haben hier eigentlich Schüler, die sind halt erwachsen, aber die müssen auch viel lernen. Die sind also schon in einem fortgeschrittenen Alter, wo man schon dementsprechend selber Kinder hat, wo man Familie hat, wo man dementsprechend schon eine Lebenserfahrung hat. Und trotzdem sind sie Schüler. Es ist auch eine Zeit gewesen, eine bestimmte Sache, die eben die Leute falsch auch verstanden haben, wenn sie ihn nicht ganz verstehen konnten in der damaligen Zeit. Wir als Christen mit der Bibel haben den großen Vorteil, dass wir das alles wissen, dass wir genau wissen, worauf es läuft hinaus. Was hat es dementsprechend für einen Grund? Die hatten das damals nicht. Die waren eigentlich von ihrem Informationsstand ziemlich eingeschränkt. Und deswegen ist es eigentlich so, dass sie sich immer auf etwas Ungewisses eingelassen haben, was sie selber nicht begreifen konnten stellenweise. Er sagt zum Beispiel bei Johannes 6, steht drin, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn vom Vater gegeben. Das ist ein Anspruch. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach er zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Es war also nicht selbstverständlich, dass die Leute bei ihm blieben sind. Er hat die Zwölf als inneren Kreis, als Multiplikatoren rausgesucht, hat aber wesentlich mehr gehabt, die eigentlich mit ihm gezogen sind. Und die haben sich auch von ihm abgewandt, wenn es irgendwas gegeben hat, was ihnen nicht gepasst hat, was ihnen nicht gefallen hat, was nicht in ihr Lebensbild reinpasst. Und der Anspruch, den Jesus manchmal hat, den er voraufzeigt, ich will die Nummer eins sein, war ihnen einfach zu viel. Und dann hat es eben etliche gegeben, die sich abgewandt haben und gegangen sind. Wollt ihr auch weggehen? Was hat Petrus drauf gesagt? Wir wissen es ja alle, schätze ich mal. Gesagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Es geht um den Erwerb von Wissen durch Gemeinschaft, durch persönliche Verbundenheit. Das ist vor allem in so einer Zwölferschaft. Warum es gerade zwölf waren, es gibt verschiedene Auslegungssachen. Es gibt verschiedene Deutungen. Man kann da spekulieren, er hat einfach zwölf rausgesucht, lassen wir es mal dabei. Es geht also um Gemeinschaft, um persönliche Verbundenheit, um Vertrauen. Es geht also wesentlich mehr über ein reines Lehrer-Schüler-Verhältnis hinaus. Jetzt schauen wir mal, wo die Erwählung war. Die Erwählung war im Rahmen eines Nachtgebets. Er ging also auf den Berg hinauf, hat dann dementsprechend die ganze Nacht durchgebetet und hat dann 12 Leute aus der großen Menge rausgenommen. Er ist also mit seinen Jüngern raufgegangen, das waren wesentlich mehr. Und aus diesen hat er die 12 rausgesandt. Wozu? Einmal bei ihm zu sein, sagt die Bibel, um sie auszusenden, um zu predigen, also als Multiplikatoren von seiner Lehre. Und aussenden, um Vollmacht zu haben, um Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben. So steht es jedenfalls in der Bibel drin. Und das ist der Sinn, warum er sie ausgewählt hat. Sie wurden später auch Apostel genannt. Also das ist ja nicht gleich gewesen, sondern das hat man erst nachher, weil Apostel ist griechisch und heißt eigentlich Gesandter oder Sendbote. Und das trifft es eigentlich ganz gut, denn sie waren eigentlich Gesandte Gottes für das, was sie anschließend gemacht haben. Die sind ja alle dann dementsprechend auch als Prediger unterwegs gewesen. Sie sind also direkt von Jesus zur Mission beauftragt worden. Und das ist auch eng genommen der Sinn von Apostel. Und deswegen nimmt es auch Paulus für sich in Anspruch. Denn er sagt, ich bin persönlich von Gott beauftragt worden. Die Geschichte kennen wir wahrscheinlich, dass er blind geworden ist, dass Jesus zu ihm gesprochen hat, ich bin der, den du verfolgst. Drum sagt auch Paulus anschließend, er hat den Anspruch, Apostel genannt zu werden. Aber du sollst, ein Apostel ist von Jesus direkt zur Mission beauftragt. Und die Jünger sind auch keine Übermenschen. Die haben Fehler, was die alles machen. Das ist ganz interessant, ein bisschen durchzuschauen, was die so alles für einen Blödsinn machen. Es ist interessant. Sie stehen unter Beobachtung. Sie werden auf jeden Fall anders angesehen als Normalbürger. Und die Pharisäer, die ja was gegen Jesus hatten, die dementsprechend im Clinch waren mit ihm von der Lehre her, weil sie gesagt haben, wir müssen das Gesetz besser halten, als dass wir zum Beispiel auf soziales Ebene miteinander verkehren. Das Gesetz widerspricht dem. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, da brechen die Jünger das Fasten. Und dann sagen die, wir haben Fastengebote, warum haltet ihr die nicht? Und dann sagt Jesus, okay, der Bräutigam ist bei Ihnen, Sie können also fasten, wenn ich nicht mehr da bin. Ganz einfache, logische Sache, wenn man ihn als Herrn ansieht. Wenn natürlich nicht, ist schlecht. Sie sind ab und zu mal als Wichtigtuer aufgetreten, was richtig schön abschreckend ist, so in der Art, wir haben was zum Sagen, wir lassen bloß die vor zu Jesus, die uns eigentlich so nett und gut rüberkommen. Und haben sie zum Beispiel die ganzen Kinder eben dann gehindert, an zu Jesus zu kommen. Und er hat dann gesagt, warum, wieso, ich habe es gar nicht mitbekommen, aber da ihr macht es, ich halte es als eine Wichtigtour. Sie haben sie schon sehr wichtig genommen, wichtiger als sie vielleicht waren. Sie streiten mit Leuten, weil sie eben nicht fähig waren, Leute zu heilen. Sie haben aber anderen Leuten das Heilen verboten, weil sie nicht mit ihnen zusammen unterwegs waren. Also das sind so verschiedene Sachen, verschiedene Geschichten, die so nebenbei drinstehen, die man bloß finden muss. Sie streiten mit den Pharisäern. Und dann natürlich das Härteste, Johannes und Jakobus wollten zur Rechten und Linken des Herrn sitzen. Und dass es die anderen 10 nicht gefällt, ist klar. Die sind nicht begeistert davon, denn die wollten bevorzugt werden. Die wollten etwas haben, was ihnen zusteht. Aber es macht sich doch ganz gut, ich kann einmal fragen. Fragen kostet nichts. Sie haben eine Abfuhr erhalten von Jesus, natürlich liebevoll, aber eine Abfuhr. Haben gesagt, kannst du das Kreuz auf dich nehmen, so wie ich es auf mich nehme? Da haben sie gesagt, ja, ich kann's. Dann hat er ihnen eigentlich gesagt, ihr habt keine Ahnung, von was ihr redet. Wartet mal ab. Es werden in Johannes 14 die Abschiedsreden geschrieben und die zeigen ganz klar, was sie nicht verstanden haben. Dass sie eigentlich noch gar nicht begriffen haben, dass Jesus sterben muss, um dementsprechend unsere Sünden aufzunehmen. Für unsere Sünden zu sterben und dass er auch wieder auferstehen wird. Das war natürlich völlig undenkbar. Und damit ist ja keiner ausgegangen. Wir haben die Thomas-Geschichte. Johannes, der schreibt diese Thomas-Geschichte, als Mitjünger, kannst du sagen, der stellt ihn ganz schön bloß. Der sagt, der Thomas hat nicht geglaubt. Die anderen haben es alle gesehen, er war nicht da, er hat es nicht geglaubt. Er hat gesagt, ich möchte es ganz genau selber sehen, möchte meine Finger in die Wunde legen und so weiter und so fort. Er hat gezweifelt. Und in Matthäus 28 steht eigentlich das, was ich am wenigsten verstanden habe. Da treffen sie das letzte Mal auf Jesus. Da zeigt sich also zum letzten Mal vor ihnen. Und da zweifeln einige. Und da steht dran, einige zweifelten. Das sind bloß 2 Worte. Aber das sagt so vieles aus. Sie haben ihre Fehler, sie haben ihre Schwächen, sie sind bloß Menschen. Das sind keine Übermenschen, Überflieger, die halt alles mit der Weisheit mit Löffel gefressen haben oder weil sie mit Jesus zusammen waren, dass ihnen dann einfach die Eingebung zugeflogen ist. Das stimmt nicht. Das waren einfach nur Menschen, die lernen mussten. Deswegen waren sie ja Jünger. Kommen wir mal ganz kurz zu den Jüngern. Ach Gott. Geht es? Ist es drin? Alles klar. Gut, jetzt seid ihr gefordert. Nennen wir mal die Jünger. Fangen wir an mit was? Mit was fangen wir an? Johannes. Eins nach dem anderen. Also Johannes. Johannes war eigentlich einer, was heißt es normalerweise, der Lieblingsjünger. Es war also der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das heißt nicht, dass er ihn bevorzugt hat. Das heißt auch nicht, dass er irgendwie mit ihm besonders rumgeklüngelt hat, sondern er hat ihn ganz einfach menschlich sympathischer gefunden als andere. Und wir wissen auch ganz genau, dass es bestimmte Jünger gibt, die eben öfter aufgetreten sind, von denen man viel weiß, wo viel erzählt wird und welche, sagt man, war der dabei? Da erfahrt man eigentlich gar nichts. Johannes war der Sohn des Zebedäus und ist als Donnersohn bezeichnet worden. Er war also so ungefähr wie ich. Er war recht temperamentvoll, wenn es mal um seine Sache ging, wenn es gegen seinen Willen ging, dann hat er mal gescheit aus der Haut fahren können. Das war einer, der war aus richtigem Fleisch und Korn. Jawohl, der hat sich auch nicht zurückgehalten. Drum hat ihm Jesus den Namen Donnersohn gegeben. Das heißt also, er hat lernen müssen, sich auch zu zügeln. Er war Lieblingsjünger und war als einziger Jünger bei der Kreuzigung anwesend. Alle anderen haben sich verpisst, nur er war da. Er war der Adoptivsohn von Maria. Er hat sich also um Maria gekümmert, um die Mutter Jesu, bis zu sie an ihrem Tod. Man sagt, dass er in Ephesus das Evangelium geschrieben hat. Er war der Letzte, die anderen Evangelien hat es schon gegeben. Er war der einzige Jünger, der das Evangelium geschrieben hat. Und er hat sich vom Donnersohn zum Evangelist der Liebe verändert. Ist also eine Persönlichkeitsveränderung gewesen. Er starb unter dem römischen Kaiser Domitian auf der Insel Patmos, wo er auch die Offenbarung geschrieben hat. Und zwar eines natürlichen Todes. Ganz was Seltenes. Wir müssen es sehen. Wen haben wir noch? Wen?
Andreas.
Andreas. Der Andreas, der war eigentlich der Bruder des Simon, der war auch Fischer. Und er war zuerst ein Jünger des Johannes des Täufers. Also man kann nicht sagen, dass er nichts gewusst hat. Er hat schon dementsprechend Vorwissen gehabt. Und er brachte auch den Petrus, also den Simon, zu Jesus, seinen eigenen Bruder, und hat anschließend dann als Missionar in Kappadokien, Thrakien, Mazedonien, in dem Bereich, hat er gearbeitet. Andreas ist interessant, wie er gestorben ist. Man sagt nach, dass er an einem x-förmigen Kreuz gestorben ist, dass sie ihn dahin gekreuzigt haben, also richtig schön als X. Daher gibt es das Andreaskreuz. Kennt wahrscheinlich jeder von uns, aber wahrscheinlich, wo es herkommt, wissen sie es nicht. Also ein Andreaskreuz vor jedem Bahnübergang gibt es das, bei jedem Unbeschrankten. Und er ist der Nationalheilige von Rumänien, von Russland, von der Ukraine und von Schottland. Deswegen gibt es das weiße Andreaskreuz auf blauem Grund in der Flagge von Schottland. Das hat mit dem Andreas zu tun. Er ist auf jeden Fall hingerichtet worden. Wir sehen schon, es geht schon los. Wen haben wir noch? Markus. Was? Markus? War Evangelist. Wen? Jakobus. Welchen? Es gibt Jakobus den Älteren. Das ist auch ein Donnersohn. Also auch einer, der dementsprechend aus der Kategorie Johannes kommt, das war ja auch sein Bruder und der ist dementsprechend genauso temperamentvoll gewesen, was nicht immer bei Brüdern sein muss. Aber es war auf jeden Fall so. Die zwei sind also herausgestochen als die, die eigentlich sich meistens aufgeregt haben, die dementsprechend Ärger gemacht haben. Er war Netzmacher, er war Fischer Und Jakobus ist eigentlich während der Herrschaft von Agrippa dem Ersten mit dem Schwert hingerichtet worden. Und das ist der Einzige, wo die Bibel was darüber sagt. In der Apostelgeschichte 12 steht es, dass er hingerichtet wurde. Und trotzdem hat er es geschafft, Nationalheiliger von Spanien zu sein. Das ist total irre, weil die nämlich behaupten, später, auch im Mittelalter, dass er in Spanien anschließend noch gewirkt hat und gepredigt hat und den Glaube verbreitet hat. Aber wenn die Bibel sagt, er ist umgebracht worden, beißt sich das ein bisschen. Das hat die Leute damals nicht gestört, die haben das trotzdem verbreitet. Es war ganz interessant, sie haben gesagt, sein Sarg ist angeschwemmt worden an der Küste von Galizien im 3. Jahrhundert. Im 3. Jahrhundert. Hat man im 9. Jahrhundert gefunden. Er ist dann sein Leichnam ist dann eben von Helfern ins Landesinnere reingebracht worden und da, wo er begraben wurde, entstand die Stadt Santiago de Compostela. Deswegen ist er der Nationalheld von Spanien und es ist ein Pilgerort geworden. Das ist also der Grund, warum es Compostela gibt. Gut, was haben wir noch? Wir haben erst 3 von 12. Wen? Matthäus. Den schreiben wir mal da oben hin. Halt doch, den muss ich schon hier schreiben. Der Matthäus war eigentlich ganz klar, was schon gesagt worden ist, er war Zöllner vom Beruf. Er war der Sohn des Alpäus, aber da gab es einen anderen Alpheus, die hießen so alle ungefähr wie Meier oder sowas. Bloß als dementsprechend damals eben der Meier. Er ist auch Levi genannt worden, er war also Zöllner, aber es hat keine Gleichheit mit dem Schreiber des Matthäus-Evangeliums. Das ist also ein großer Trugschluss. Er ist in der Zwischenzeit Schutzpatron der Geldwechsler und Buchhalter. Wen haben wir noch? Thomas wurde eigentlich früher bezeichnet als Judas Thomas. Thomas war eigentlich kein fester Name, sondern war bloß ein Beiname. Er ist auch Zwilling genannt worden, Didymus. Er ist eigentlich einer, der total verkannt war. Man verbindet mit ihm nur die Thomas-Geschichte. Er ist als Zweifler, als Ungläubiger abgegangen. Er missionierte bis in Indien und ist in Chennai in Indien, also im früheren Madras, an der Ostküste von Indien, ist er dementsprechend hingerichtet worden. Wen haben wir noch? Simon Petrus. Dass er erst jetzt auf den kommt, das ist eigentlich selten. Das ist eigentlich der, von dem am meisten in der Bibel steht und der natürlich auch am bekanntesten ist, weil er halt so war, wie er war. Er war immer einer, der vorgeprescht ist, immer einer, der Wortführer war, immer der, immer die Klappe aufgehabt als Erstes. Der hat nicht überlegt, der hat gleich gehandelt. Sieht man zum Beispiel, wo er beim Sturm aufs Meer ist, wo er Jesus gesehen hat und gesagt hat, das möchte ich auch machen da. Ja, gehen wir mal, ne? Und bis er dann die ersten paar Schritte gemacht hat, das hat wunderbar funktioniert. Und dann ist er erstmal reingekommen, Moment mal, das geht ja gar nicht. Und dann ist er untergegangen. Das ist typisch Petrus. Er ist der Sohn des Andreas, der Bruder des Andreas. Er wurde von Paulus immer Kephas genannt. Und er war verheiratet. Denn Jesus hat die Schwiegermutter geheilt. Steht in Markus. Und er war mit seiner Frau mit Jesus unterwegs. Interessant. Habe ich vorher auch noch nie so auf den Blick gehabt. Er war also verheiratet, nahm die Ehefrau mit auf Wanderungen. Im 1. Korinther 5 schreibt der Paulus, haben wir nicht das Recht, eine Schwester im Glauben als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und wie Kephas? Das habe ich nie im Blick gehabt. Es sind die Frauen ebenfalls mitgegangen. Die sind bloß nie erwähnt. Wir wissen nicht, wie die Frau von Petrus geheißen hat. Aber sie war auf jeden Fall mit dabei. Von ihm gibt es so einige Geschichten. Es gibt natürlich auch die Legende von seinem Tod, dass er im Märtyrertod am Kreuz gestorben ist, und zwar bei der Verfolgung von Nero. Und zwar der Legende nach mit dem Kopf nach unten, weil er nicht so gekreuzigt werden wollte wie der Herr. Gut, kurz und knapp, Petrus. Was haben wir noch?
Markus?
Nee? Judas. Welcher? Judas Iskariot. Der ihn verraten hat, ist eigentlich der bekannteste von allen. Er war der Schatzmeister von der ganzen Gruppe. Er war der eigentlich ums Geld sich gekümmert hat. Ich weiß nicht, warum gerade er, aber das hat ihn auch zu Fall gebracht. Es gab am Anfang keine Unterschiede. Es steht nicht drin, dass er irgendwie den anders behandelt hat oder dass der vielleicht andere Aufgaben gehabt hat, dass er andere Möglichkeiten gehabt hat. Der war eigentlich wie jeder andere Jünger auch 3 Jahre mit ihm unterwegs und hat das Gleiche gesehen, das Gleiche gehört, das Gleiche mitbekommen. Er ist auch nie als Verräter oder Teufel bezeichnet worden. Er war aber ein Sikarier. Das nennt man eigentlich, das heißt Dolchmänner, eine Splittergruppe der Zeloten, die hauptsächlich auf Unterstützer der Römer aus waren, die also meistens die umgebracht haben, die die Römer unterstützt haben. Und für ihn war das Geld ausschlaggebend. Und wie es ausging mit ihm, wissen wir sowieso. In Matthäus heißt es, er erhängte sich. In der Apostelgeschichte heißt, er hat einen Unfall gehabt auf seinem Blutacker, den er sich mit die 30 Silberlinge gekauft hat. Wen haben wir noch? Wenn wir schon Judas haben, wir haben bestimmt einen zweiten Judas, oder? Wir haben einen Judas Thaddäus. Und dieser Judas Thaddäus, wo habe ich ihn denn? Da habe ich ihn. War der Bruder von Jakobus dem Jüngeren. Es ist nur ein einziges Mal in der Bibel aufgeführt, im Johannes 14, dass er etwas fragte während der Abschiedsrede. Und da steht bloß drin, der Judas, also nicht der Iskariot, fragte ihn. Ansonsten haben wir eigentlich von ihm keine Überlieferungen. Wir wissen bloß, dass er anschließend in Armenien gepredigt haben soll und dass er der Gründer der armenisch-apostolischen Kirche war. Er ist als Märtyrer verstorben im Jahr 66. Das ist alles. Also Thaddäus. Wen haben wir noch?
Dein Bruder.
Wen?
Dein Bruder.
Jakobus, den Jüngeren. Jakobus der Jüngere, das ist auch so eine unauffällige Figur. Es steht nicht viel drin in der Bibel drüber. Wir haben also, er ist Sohn des Alpheus, wieder Alpheus. Wir wissen nur, dass der gestorben ist ungefähr im Jahr 62 und er wurde auch nur einmal erwähnt. Er wird oft verwechselt mit dem Bruder von Jesus, der heißt nämlich auch Jakobus. Das ist er aber nicht, das ist ein anderer. In der Zwischenzeit ist er Schutzpatron von Uruguay. Ah, frag mich nicht, wie man sowas wird, aber gut. 3 fehlen uns noch.
Philippus.
Philippus war eigentlich einer der Freund der Andreas. Er war ebenfalls ein Jünger von Johannes dem Täufer, wie der Andreas auch. Deswegen waren sie wahrscheinlich gemeinsam unterwegs. Und er hat den Bartholomäus zu Jesus geführt, also den Nathanael. Ihn hat mal Jesus beschrieben als logischen Menschen, aber er hat niemals mit Wundern gerechnet. Er denkt logisch, beim Brotvermehrungswunder kommt er zum Beispiel vor, wo er eigentlich fragt, was sollen wir denn machen? Wir haben eigentlich zu wenig Zeug, wir können die Leute nicht dementsprechend verköstigen, es geht nicht. Er tritt auch als Frager auf bei den Abschiedsreden. Und er wird eigentlich als Jünger beschrieben, der nicht alles versteht, aber trotzdem handelt und Menschen zu Jesus bringt. Er starb vermutlich in der heutigen Ukraine in Skythen, 81 nach Christus. Zwei fehlen uns noch. Bartholomäus, ich habe ihn schon gerade erwähnt, gell? Das ist der Name, Bartholomäus, wenn heißt, wenn du unterschreiben musst. Er ist auch Nathanael genannt worden. Er war ganz außergewöhnlich, er war Schriftgelehrter. Also der passt überhaupt nicht rein zu den anderen. Er war also einer, der eigentlich studiert hat. Er kam über seinen Freund Philippus zu Jesus, das haben wir schon. Und Jesus nannte ihn ein Israelit, an dem kein Trug ist. Und der hat ihn hauptsächlich in Armenien da anschließend gearbeitet und missioniert. Und er wurde angeblich in Syrien enthauptet. Es gibt noch andere Legenden über ihn, wo er dementsprechend irgendwo im europäischen Bereich übersiedelt wurde. Aber das ist alles aus dem Mittelalter. Das sind Storys, die kannst du normalerweise nicht verstehen. Wir wollen uns an die Fakten halten. Das ist alles. Gut, einer fehlt uns noch. Simon. Simon Zelotes. Warum Zelotes? Er war Zelot. Er war also einer, der sich ganz klar gegen die römische Besatzung gewandt hat, der auch mit Rat und Tat dementsprechend dagegen gearbeitet hat und sich eingesetzt hat, der Römer umgebracht hat. Die Zeloten waren eine der größten Gruppen, gegen sich die Römer sich wehren mussten aus dem jüdischen Bereich. Er ist auch benannt Simon der Kananäer, nicht Kanaanäer, sondern Kananäer. Kananäer heißt, ist armenisch und heißt Eiferer. Er war also einer, der ziemlich radikal war. Er ist anschließend durch Kaiser Trajan gekreuzigt worden. Er ist Patron der Holzfäller und Lederarbeiter. Es ist interessant, wenn man die ganzen Typen anschaut. Sie haben so viele Unterschiedlichkeiten. Warum hat Jesus gerade die geholt? Warum hat er nicht eine Frau erwählt? Oder machen wir es heute mal modern, warum war kein Gender-Typ dabei? Oder wissen wir es bloß nicht? Es sind Frauen dabei gewesen, die nicht erwähnt werden. Es sind viele Leute unterwegs gewesen, die auch die ganzen 3 Jahre über mit ihm unterwegs waren, die aber niemals vorkommen in der Bibel. Erst zum Schluss, wo dann eben der letzte 12. Jünger, nachdem ja Judas Iskariot ausgeschieden war, erwählt wurde, wurde eben der letzte Jünger nochmal gewählt, und zwar aus Leuten, die ständig seit Johannes dem Täufer bei ihm waren. Es gab also Menschen, die mit ihm gereist sind. Er hat also einen riesen Dross gehabt, es waren nicht plus 12 oder 13 Leute, es waren wesentlich mehr. Aber er hat sich die rausgesucht, um die auszubilden, um die auszusenden. So unterschiedliche Menschen. Der eine war Schriftgelehrte, der andere war Sikarier. Der eine hat mit Mord und Totschlag versucht, was zu ändern, der andere hat sich mehr in seine Bücher vergraben. Und alle waren sie auserwählt von Jesus. Das war also eine bunte Mischung. Extreme Prägung. Und unsere Gemeinde ist heutzutage genauso zusammengesetzt. Wir haben die unterschiedlichsten Leute. Wir haben solche wie ich, die die Klappe nicht zukriegen, die müssen hier vorne stehen. Es gibt auch Leute, die kriegen kaum einen Ton raus, aber die sind wertvoll. Und das ist eine Sache, die uns als Gemeinde ausmacht. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Es ist so schwer, die Unterschiedlichkeiten in einen Nenner zu kriegen. Nennen wir einfach den großen Nenner die Liebe Christus. Gemeindejüngerschaft. Es fällt uns oft manchmal so schwer, die Unterschiedlichkeiten zu überwinden oder die Unterschiedlichkeiten zu akzeptieren. Der eine hat diese Meinung, der andere hat jene Meinung. Er hat sich nicht Leute rausgesucht, die alle gleichen Muster waren. Der hat sich die unterschiedlichsten Menschen rausgesucht. Und unsere Gemeinde ist nicht nur aus einem bestimmten Level, wo man sagt, ja, alles andere wird ausgeschlossen. Wir sind kein Wohlfühlclub, sondern wir sind Gemeinde Gottes. Und die Unterschiedlichkeit, so schwer wie es manchmal ist, ist eigentlich das, was uns ausmacht. Und ich möchte euch mitgeben einen Spruch aus Johannes 13. Da steht, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jüngerschaft zeichnet sich aus durch Liebe untereinander, nicht durch Streit und Uneinigkeit. Das gehört mit dazu, aber darf niemals zur Spaltung führen. Das wünsche ich uns allen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, hab Dank, dass du uns so unterschiedlich gemacht hast, dass jeder seine Stärken und Schwächen hat, dass wir die auch haben dürfen, dass wir so sein können, wie wir sind, dass wir kein Anstoß sein müssen für den anderen. Herr, hab Dank dafür, dass du niemanden ausschließt, dass du nicht sagst, okay, der gehört nicht zu uns, der ist zu radikal. Herr, hab Dank dafür, für deine Gnade und schenke uns deine Liebe, die wir praktizieren sollen. Lass uns immer daran denken, bei allem, was wir machen in der Gemeinde, dass wir zusammengestellt sind durch deinen Willen, nicht weil wir es so toll fanden. Herr, hab Dank dafür, dass wir deine Gemeinde sind. Amen.